ARD Sounds.
Ende der Waffenruhe, warum die Lage im Iran-Krieg wieder eskaliert.
Verspätungen bei der Bahn, so sollen Kunden besser informiert werden.
Und intelligenter Hausnotruf, wie ein Startup das Leben von Senioren sicherer macht.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, wir haben heute Donnerstag, den 9. Juli und hier sind wieder Philipp Lacomi und Tanja Hausstetter für euch.
Hallo, guten Morgen, guten Tag, was auch immer bei ARD Sounds, wo auch immer ihr uns hört.
Vor ungefähr 3 Wochen, da haben viele von uns aufgeatmet, weil sich der Iran und die USA auf ein Abkommen zum Ende des Krieges geeinigt hatten. Also sie hatten besprochen, wie sie weiter vorgehen wollen, um ein endgültiges Friedensabkommen hinzubekommen. Und jetzt sind beide Länder zwar weit weg von uns, aber es hat natürlich auch mit uns zu tun, vor allem auch wirtschaftlich. Die Schiffe in der Straße von Hormus konnten nämlich wieder fahren und die Ölpreise haben sich stabilisiert und damit zum Beispiel auch die Preise an unseren Tankstellen.
Ja, natürlich gab es zwischendurch auch einfach ein Aufatmen in der iranischen Bevölkerung. Jetzt sieht alles wieder ganz anders aus. Das US-Militär hat nämlich in der Nacht nach eigenen Angaben eine neue Welle von Angriffen gegen den Iran gestartet. Gestern gab es ja auch schon solche Angriffswellen. Iranische Staatsmedien melden Explosionen in mehreren Hafenstädten und der Iran hat offensichtlich jetzt auch schon darauf reagiert. Es gab wohl Gegenangriffe auf US-Basen in Kuwait und auch in Bahrain, also auf US-Basen in der Region. Das ist jetzt die Situation, Stand 5 Uhr am Donnerstagmorgen.
Ja, die Angriffe von den USA, die sind keine Überraschung, weil US-Präsident Trump hatte schon gestern mit weiteren Angriffen gedroht und beim NATO-Gipfel in Ankara sogar gesagt, dass er mit dem Iran nichts mehr zu tun haben will. Die Waffenruhe und die Gespräche zu einem Friedensabkommen, die sind für ihn erledigt.
Er ist da verbal auch direkt deutlich aggressiver geworden. Er hat nämlich gesagt, dass der Iran Abschaum sei, kranke Menschen geführt von kranken Menschen. Also ihr merkt schon, es klingt gar nicht mehr jetzt unbedingt nach Diplomatie und auch nicht nach einer schnellen Lösung in dem Konflikt.
Lass uns nochmal eben zurückschauen, wie es denn jetzt überhaupt zu dieser Eskalation wiedergekommen ist. Also vielleicht habt ihr das ja auch nicht mitbekommen. Es ging damit los, dass der Iran mehrere Tanker in der Straße von Hormus angegriffen haben soll. Daraufhin haben dann die USA in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nach eigenen Angaben mehr als 80 Ziele im Iran angegriffen. Das wiederum wollte sich der Iran dann nicht gefallen lassen und hat daraufhin US-Stützpunkte in Bahrain und Kuwait attackiert, wie heute also auch. Also nichts mit Frieden im Moment.
Die Straße von Hormus ist ja einer der Knackpunkte bei den Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Die USA wollen erreichen, dass die Schiffe da ganz normal wieder fahren können. Der Westen braucht das Öl, das Gas, das viele von diesen Tankern halt geladen haben.
Ja, der Iran will aber den Verkehr auf der Straße von Hormus selbst steuern und hat damit natürlich ein gutes Druckmittel in der Hand.
Ja, der Iran verlangt, dass die Schiffe ausschließlich eine Route vor der iranischen Küste nutzen und will eventuell in Zukunft dafür auch Gebühren erheben. Halten sich die Schiffe nicht an diese Route, kann es passieren, dass sie beschossen werden, so wie es jetzt offenbar passiert ist.
Als Reaktion darauf haben die USA auch wieder Sanktionen auf iranisches Öl in Kraft gesetzt. Eigentlich gab es ja da eine Ausnahmeregelung. Da hieß es, dass der Iran wieder Rohöl und verwandte Produkte verkaufen und liefern darf. Dass diese Sanktionen auf iranisches Erdöl aufgehoben werden, ist auch einer der Kernpunkte von dem Rahmenabkommen, das der Iran und die USA Mitte Juni unterzeichnet hatten. Die USA versuchen da also nochmal jetzt Druck zu machen.
Insgesamt ist es also eine ziemlich vertrackte Situation gerade. Ist die Frage, wie geht's jetzt weiter? Trump hat beim NATO-Gipfel gesagt, dass er seine Unterhändler zwar weiter mit dem Iran reden lässt, wenn sie das wollen, aber gleichzeitig hat er gesagt, aber ich glaube, sie verschwenden ihre Zeit.
Was diesmal ein bisschen besonders ist, ist, dass Trump bei den Angriffen auf den Iran Rückendeckung bekommt. NATO-Generalsekretär Rutte hat zum Beispiel gesagt, dass die Angriffe der USA absolut notwendig seien. Der Iran habe die bestehende Waffenruhe verletzt und es sei absolut entscheidend, dass die USA entschlossen reagieren. Das hat er so wörtlich gesagt. Und auch Deutschlands Außenminister Wadefuhl hat Verständnis für die US-Angriffe gezeigt und gesagt, der Iran muss jetzt wirklich verstehen, dass ernsthaft zu verhandeln ist.
Auf die neue Eskalation hat die Börse direkt reagiert. Die Ölpreise sind deutlich gestiegen. Fassöl, das Anfang des Monats noch rund 70 US-Dollar gekostet hat, wird jetzt für fast 80 US-Dollar gehandelt. Und das werden wir natürlich auch bald wieder beim Tanken und bei vielen anderen Preisen merken in Deutschland.
Unsere Kurznachrichten.
Vielleicht habt ihr es mitbekommen, gestern ist es im oberbayerischen Schongau an einem Gymnasium zu einer mutmaßlichen Amoktat gekommen. Dabei wurden 2 13-jährige Mädchen schwer verletzt. Der 16-jährige Tatverdächtige trug eine Schusswaffe und ein Messer mit sich. Damit soll er auf die beiden eingestochen haben. Er soll ein ehemaliger Schüler des Gymnasiums sein. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft und er war zuvor schon in psychiatrischer Behandlung. Das sagt zumindest der bayerische Innenminister Joachim Herrmann.
Die Hitzewelle Ende Juni hat in Deutschland offenbar zu überdurchschnittlich vielen Toten geführt. Das zeigen jetzt Zahlen des Statistischen Bundesamts. In der letzten Juniwoche starben 30% mehr Menschen als im Durchschnitt in den vergangenen Jahren. Mit 23.700 Menschen insgesamt starben knapp 7.000 Menschen mehr als noch 2 Wochen davor.
Und der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev steht zum ersten Mal im Halbfinale des Rasenturniers in Wimbledon. Das hat bei den Männern seit 2009 kein deutscher Tennisspieler geschafft. Zverev hat gestern in 3 Sätzen gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz gewonnen. Am Freitag geht es dann gegen den Briten Arthur Ferry. Der hat es überraschend ins Halbfinale geschafft. Die Deutsche Bahn hat ein Pünktlichkeitsproblem. Das ist jetzt nicht unbedingt was Neues. Und da arbeiten sie dort auch dran, mehr oder weniger erfolgreich. Aber jetzt wollen Sie erstmal einen weiteren wichtigen Schritt gehen. Die Deutsche Bahn will an ihrer Kommunikation arbeiten.
Kann ich nur befürworten, denn ihr kennt es ja vielleicht auch, man beeilt sich total, um pünktlich am Bahnhof zu sein. Und dann erfährt man, wenn man da auf dem Gleis steht, von Verspätungen oder Gleisänderungen oder so. Und manchmal auch erst in letzter Sekunde, dann kannst du gucken, dass du rennst und dein Zug noch kriegst.
Ja,
mit viel Glück.
Ich habe es neulich erst auf der Pendelstrecke von Halle nach Leipzig erlebt, hat eine Frau gefragt, ob sie im richtigen Zug sitzt. Also wir waren dann schon im Zug, stellte sich heraus, nein, hat dann der Zugbegleiter gesagt. Sie war irgendwie so völlig überfordert, dass dann da in letzter Sekunde irgendwelche Gleise geändert worden.
Ja, und damit ist sie nicht die Einzige. Das zeigt diese Umfrage aus Berlin hier.
Ich fühle mich nicht so gut informiert tatsächlich. Wir haben auch jetzt erst die Benachrichtigung bekommen, dass es irgendwie 20 Minuten zu spät ist. Es werden auch nicht immer Gründe genannt, das finde ich halt nicht so gut.
Über die App, das läuft eigentlich ganz gut. Wenn Verspätungen sind, kriegt man schnell mit.
Man wurde gut in der App zwar informiert, aber es ist ja immer irgendwas mit der Deutschen Bahn. Also ich bin noch nie pünktlich angekommen, bin noch nie pünktlich losgekommen und das ist ein bisschen nervig.
Ja, also ein bisschen gemischte Gefühle am Bahnhof in Berlin. Nicht alle waren jetzt so happy mit den Informationen zu ihrer Reise. Aber daran will die Deutsche Bahn arbeiten. Natürlich auch dadurch, dass sie die Pünktlichkeitsprobleme in den Griff bekommt. Aber halt vor allem erstmal will sie besser informieren.
Ja, und die Bahn nennt das ganze Sofortprogramm bessere Kundeninformation. Und ja, durch dieses Sofortprogramm will man natürlich erreichen, dass wir Kunden wieder zufriedener werden. Bis Ende nächsten Jahres sollen 50 Millionen Euro zusätzlich in moderne IT und künstliche Intelligenz investiert werden, damit das auch alles klappt. Und wir schauen uns mal 3 konkrete Maßnahmen jetzt an. Zum einen sollen 7.000 zusätzliche Anzeigetafeln auch an kleineren Bahnhöfen angebracht werden. Die zeigen dann mehr Infos bestenfalls, also zum Beispiel auch die Wagenreihung, die Klasse, die Anschlusszüge und so weiter.
Außerdem, Punkt 2, soll man ab Dezember 2026 in der DB Navigator App und auf bahn.de mit einem virtuellen Assistenten chatten können, der einem dann Fragen beantwortet. Kiana soll der KI-Chatbot heißen und der soll auch schneller als bislang Infos zu den Reisen haben.
Ja, und 3. Punkt, allgemein soll die Bahn-App schneller werden. Störungen, Verspätungen etc. sollen also dann nicht erst am Gleis verkündet werden und dann irgendwann in der App. Das soll zeitgleich verfügbar sein, damit ich auch sofort Bescheid weiß, wenn ich vielleicht noch unterwegs bin oder so. Und zum Beispiel Gleiswechsel sollen innerhalb von wenigen Sekunden sichtbar sein, damit man überhaupt auch noch Zeit hat, das zu schaffen. Ne?
Ziel ist also schnellere und verlässlichere Kommunikation, vor allem über die Dinge, die nicht funktionieren bzw. sich ändern. Und gibt es ja immer mal wieder welche.
Ja. Eine Sache fand ich jetzt noch irgendwie irritierend, ne? Es wird auch an einer neuen App gearbeitet. DB Info soll die heißen. Da soll es auch Echtzeitinformationen zur Reise geben. Aber mir ist nicht ganz klar, warum das jetzt nicht einfach im DB Navigator stattfindet. Also warum es jetzt eine neue App braucht.
Ja, das klärt die Deutsche Bahn vielleicht noch auf. wissen wir jetzt noch nicht. Dieses Sofortprogramm, wie es die Bahn nennt, ist 1 von 3 Maßnahmenpaketen. Neben der besseren Information hat die Bahn noch die Themen Sicherheit und Sauberkeit auf dem Schirm. Hatten wir hier auch schon mal berichtet. Und außerdem noch den besseren Komfort im Fernverkehr. Da werden aktuell also viele Dinge angepasst. Wie erfolgreich das funktioniert, da gibt es jetzt keine unabhängigen Aussagen. Es werden viele Millionen Euro investiert, besonders in Sicherheit und Sauberkeit. Die Bahn selbst sagt zumindest, dass die Programme da schon Früchte tragen.
Fakt ist aber, und das hat auch die Bahnchefin Evelyn Paller gesagt, ja, Kommunikation und Co. soll jetzt besser werden, aber an der ausbaufähigen Pünktlichkeit wird sich so schnell erstmal nichts ändern. Dafür muss viel saniert werden und das dauert einfach Jahre.
Es wird schon länger dran getüftet, wie man es für ältere Menschen in ihrer Wohnung sicherer machen kann, wenn es mal einen Notfall gibt. Vor allem, wenn sie alleine wohnen. Und da gibt es jetzt eine ganz neue Idee, auf die wir jetzt mal draufschauen wollen.
Bisher gibt es ja für die Seniorinnen und Senioren vor allem so Armbänder oder so einen Knopf um den Hals, ne, mit dem man einen Notruf dann absetzen kann. Also wenn die zum Beispiel hinfallen, weil gerade ältere Menschen kommen ja häufig nicht mehr alleine hoch und viele wohnen alleine und dann würden die da sonst rumliegen.
Ich kenne es dann aber aus eigener Erfahrung bei den Großeltern, dass die diese Dinger eben nicht immer bei sich tragen und man irgendwie betteln muss. Ein Startup aus Kassel, Veli heißt das, ist deswegen noch einen Schritt weiter gegangen und die haben ein System entwickelt, das ohne solche Geräte auskommt, also ein Notrufsystem ohne Alarmknopf.
Deren System funktioniert anders und zwar gucken die sich den Strom- und Wasserverbrauch in dem Zuhause an und achten darauf, ob es irgendwie Auffälligkeiten gibt. Ist also ein passives Notrufsystem. Das System löst selbstständig dann einen Alarm aus.
Wie funktioniert das genau? Also man braucht so ein kleines Gerät, 10x10 cm und dann so zwei Messköpfe für Strom- und Wasserzähler. Und dann werden fleißig Daten gesammelt, wann und wie oft wird die Kaffeemaschine genutzt, wann wird die Klospülung betätigt, kann man ja alles über diese Zähler so mehr oder weniger erfassen. Dann erstellt eine KI innerhalb von 2 Wochen wie so eine Art Tätigkeitsprofil der Senioren. Und wenn es da dann danach Abweichungen zur normalen Nutzung gibt, so im täglichen Gebrauch, dann schlägt das System Alarm. Dann werden die Kontaktnummern von Angehörigen, Pflegekräften oder Notrufzentralen angerufen.
Ja, darfst du nicht verschlafen oder so, ne?
Nee.
Aber wir haben ein Beispiel. Roswitha Bayerlein, die benutzt das System in ihrem betreuten Wohnen. Sie ist 82 Jahre alt und bei ihr hat es schon richtig was gebracht. Da ist das System nämlich tatsächlich mal angesprungen, weil sie von ihrer Alltagsroutine abgewichen ist. Sie hat sich nicht so wie sonst Frühstück gemacht oder so, also hat den Toaster und die Kaffeemaschine einfach nicht benutzt.
Das war dann natürlich sichtbar im System und es stellt sich dann auch heraus, sie lag mit hohem Fieber im Bett, konnte nicht aufstehen und genau das, was ich vorhin gesagt habe, Notfallarmband nicht in Griffweite. Und dann hat der smarte Alarm aber die Pflegekräfte alarmiert.
Ich denke noch, wo kommen die denn her jetzt? Woher wissen sie, dass ich krank bin?
Ja, hat funktioniert, das System.
Ja, genau. Der Startup-Gründer Tim Weiß kam übrigens genau in einem ähnlichen Fall überhaupt erst auf die Idee, sowas zu entwickeln. Er hatte nämlich selber so eine Notsituation in der Familie.
Die Idee kam mir, als meine Oma zu Hause gestürzt ist und zu spät gefunden wurde. Sie hatte da auch schon ein klassisches Notrufsystem, also den roten Knopf. Der lag aber im Schlafzimmer und sie ist im Wohnzimmer gestürzt. Und ich habe mir gedacht, es kann ja nicht sein, dass zu Hause eine Person am Boden liegt und keiner kriegt es mit.
Man muss feststellen, das scheint häufiger vorzukommen, dass die Notfallknöpfe nicht am Mann sind.
Genau. Ich finde, man kann sich natürlich trotzdem fragen, ist das so cool, wenn die ganze Zeit gecheckt wird, was die älteren Menschen da machen? Also ist ja auch irgendwie ein Eingriff in die Privatsphäre dann, ne?
Die Chefs von Veli sagen dazu, dass es zumindest alles datenschutzkonform zugeht. Da würden nur anonymisierte Daten verarbeitet werden. Und am Ende des Tages natürlich darf jeder auch irgendwie selber entscheiden, ob er das jetzt nutzen will oder nicht.
Ihr Lieben, wir haben uns gestern wirklich so mega gefreut, wie viele sich von euch zum Thema Elterngeld gemeldet haben. Wir freuen uns ja generell immer, wenn ihr das tut, aber das war jetzt echt schon außergewöhnlich viel. Da haben wir gemerkt, das ist ein Thema, das euch sehr beschäftigt.
Ja, und auch reizt offensichtlich. Es gab sehr, sehr viele Mails, WhatsApp, Spotify-Kommentare, die kriegen wir nicht alle in die Sendung rein, deswegen aber eine kleine Auswahl zumindest. Philipp schreibt, ich selber empfand die Elternzeit als wahnsinnig tolle Zeit. Natürlich wäre es viel schöner, wenn insbesondere die Väter, welche leider nach wie vor oft die Hauptverdiener sind, viel mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen würden.
Sophia findet es aktuell sehr erschreckend, wie viele Familienzuschüsse und Möglichkeiten gestrichen werden. Sie fragt sich manchmal, ob es wirklich noch finanziell machbar ist, eine Familie zu gründen und ob Deutschland überhaupt will, dass junge Paare Kinder kriegen. Und dann schreibt sie noch, was mich am meisten abschreckt dabei ist, dass wir beide Ingenieure sind mit gutem Gehalt und trotzdem an dieser Thematik scheitern. Ich hoffe, dass Deutschland wieder kinderfreundlicher wird.
Auch Tobias macht sich finanziell Sorgen. Er schreibt hinter die Frage nach einem zweiten Kind, können wir nach der Elterngeldreform dann ein Kreuz setzen? Ich kann als Selbstständiger nicht 3 Monate lang meine Firma dicht machen, nur um die 12 Monate Elterngeld voll zu bekommen. Dummerweise, schreibt er, können wir hier bei uns die Kinder auch erst ab dem 12. Monat in die Kita geben, sodass meine Frau dann 3 Monate ohne Einkommen überbrücken müsste.
Genau, das haben noch andere Leute geschrieben, dass das ein großes Problem ist, ne? Tobias sagt aber auch, gegen die Verkürzung des Elterngeldes von 14 auf 12 Monate hat er grundsätzlich nicht viel einzuwenden, weil er sagt, auch irgendwo muss man ja anfangen zu sparen.
Ja. Jacqueline schreibt, sie findet es problematisch, wenn der Staat Familien künftig vorgibt, wie sie diese Zeit untereinander aufzuteilen haben. Sie schreibt, die Entscheidung, welcher Elternteil zu Hause bleibt, ist in vielen Familien halt nicht nur eine emotionale oder organisatorische, sondern vor allem eine finanzielle.
Alina Fock hat uns bei Spotify geschrieben, auf der einen Seite soll die Geburtenrate steigen, doch auf der anderen Seite schafft es die Regierung, den Kinderwunsch immer unattraktiver zu machen.
Und da ist Gabi so ein bisschen kontra und schreibt, ihr habt heute selbst auch gemeldet, dass es trotz Elterngeld keinen Geburtenanstieg gab. Und genau das war ja ursprünglich mal die Begründung für die Einführung. Wenn also der Zweck verfehlt ist, schreibt Gabi, gibt es auch keinen Grund, die Fahnen weiter so hochzuhalten, wenn das Geld vorne und hinten fehlt. Oder doch.
Also
ein bisschen unentschlossen, kann ich aber auch irgendwie sehr gut nachvollziehen.
Ja. gibt ja immer viele Seiten. Ne? Wir könnten jetzt hier auch ewig weitermachen. Ihr habt uns wirklich viele interessante Sachen geschrieben. Und ich finde ja, das gibt auch nochmal so eine andere Sichtweise auf ein Thema, ne? Wenn man sich da austauscht. Deswegen freuen wir uns über jede einzelne Nachricht.
Ja, gerne mehr davon. Schreibt uns auch prinzipiell, was euch bewegt, welches Thema wir vielleicht mal für euch aufgreifen sollen, erklären sollen. Sind wir sehr gespannt darauf, was euch so umtreibt.
Ja, jetzt sind wir erstmal raus für heute und wünschen euch einen tollen Donnerstag.
Bis denn. Ciao.
Macht's gut.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.